Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön, euch zu sehen, ihr Christen, Leute, seltsame Menschen, wunderbare Menschen, Chaoten. Wir wollen nachdenken über Gottes Wort. Und ich durfte das in den letzten beiden Tagen auch schon tun, indem ich mir die Predigten eurer Reihe angehört habe und sie genossen habe. Zwei Predigten habt ihr ja schon gehört über dieses Thema. Der Himmel trifft die Erde. Und wir haben gehört von Jesus. Na klar, Johannesprolog, von was sonst? Wir haben gehört von Jesus, dem Logos, dem Wort, dem Urgrund, dem, durch das alles gemacht ist. Und dann haben wir gehört von Jesus, der das Licht ist, das das Dunkel erhält. Das Licht, das die Finsternis nicht besiegen kann und auch nicht begreifen kann. Ach, das sind so schöne Texte, so wunderbar. Und die haben so viel Rhythmus im Lutherdeutschen und im Griechischen. Das klingt, ach, das ist einfach, das geht ans Herz und man ahnt etwas von Tiefe und Weite und Würde und Ehre dessen, der da beschrieben wird. Das ist wunderschön. Und heute lesen wir weiter. Und in diesem Text taucht etwas auf, eine Negation, nämlich ein Nicht. Und nach meiner Auffassung ist dieses Nicht ganz, ganz entscheidend an der Stelle. Wir gucken uns aber an den Text von Gott gesandt, Johannes 1, die Verse 6 bis 9. Wenn wir diesen Text lesen, dann fällt mir jedes Mal auf, in meinem Kopf, in meinem kleinen Kopf, höre ich immer so ein Geräusch. Das kennt ihr auch aus Shows. Das ist so ein Scratch. Kennt ihr das? Das ist so ein Geräusch, wenn, für die, die das nicht mehr kannten, es gab so Plattenspieler. Das waren so gepresste Vinylscheiben und dann gab es Tonabnehmer. Und wenn man den Tonabnehmer unsauber auf- oder abgesetzt hat, dann machte das dieses Geräusch. Das ist so ein Scratch im Kopf. Diese höre ich an der Stelle und ich will euch mal zeigen, an welchen Stellen ich so ein Geräusch höre. Wir schauen uns den Text mal an. Ich lese ganz bewusst ab Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das ist meine Wahrnehmung. Ich habe den Eindruck, als ob in diesen großartigen Formulierungen plötzlich ein Exkurs eingeschoben ist, eine kleine Nebenbemerkung, wo Johannes, geleitet durch den Heiligen Geist, wichtig war, etwas einzuschieben. Es ist also erst so ehrwürdig und dramatisch die Rede von Jesus, dem Logos. Und plötzlich macht's quietsch und dann wird eingeführt, ach ja, da war noch ein Mensch, von Gott gesandt, Johannes. Der hatte einen Job, ein Zeugnis, nämlich, dass alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, ne? Nee, er war ja nicht das Licht, sondern das wahre Licht, Vers 9, war ja Jesus. Es wird ganz deutlich gemacht, Johannes ist ein Mensch. Es geht im ganzen Johannes-Prolog nicht um Johannes, nicht, sondern um Jesus. Dieser Einschub sagt eigentlich die ganze Zeit, verwechsle ihn nicht mit Jesus, diesen Johannes. Ich frage mich natürlich, warum ist das nötig, das zu erwähnen? Das ist doch wohl selbstverständlich. Aber dem Heiligen Geist hat es gefallen, das so zu formulieren und dann wird er schon seine Absicht haben. Es wird seine Berechtigung haben. Verwechsle ihn nicht mit Jesus, diesen Johannes, ein Mensch, den Gott gesandt hat. Und wenn ein Mensch von Gott gesandt ist, dann ist er für uns wichtig, dann ist er relevant. Das ist spannend. Johanan, Johannes Jochanan, Gott ist gnädig. Das ist nicht nur der Name, das ist auch Programm. Das ist ja häufig bei biblischen Personen so, dass Name auch Programm ist. Mein Name Holger heißt so viel wie der, der den Speer trägt. Was für ein dämlicher Name, oder? Also wirklich, da ist mir doch... Also, der, der den angespitzten Holzstock in der Hand rumträgt. Also, das ist doch erbärmlich. Jochanan, Johannes, Gott ist gnädig. Matthäus, Gottes Geschenk. Ah, das ist doch wunderschön. Und wir müssten uns jetzt eigentlich mit Johannes beschäftigen. Gerade weil ja der Text von Johannes spricht. Wir müssten jetzt, ach, wenn wir Zeit hätten, ne, dann müssten wir jetzt hier, ich habe diese kitschigen Bilder von dem Schnorr von Karolsfeld hier mal aufgeführt, aus dem 19. Jahrhundert. Wir müssten jetzt reden von dem Ruf, den Johannes gehört hat. Wir müssten reden von seiner Geburt durch den Engel im Tempel. Von Zacharias haben wir ja eben gehört, den Lobgesang. Wir müssten reden von seiner Geburt, von dem Verstummen seines Vaters, weil er nicht glaubte, dass dieser Sohn tatsächlich geboren würde, und von dem plötzlichen Widersprechen können, nachdem er den Namen auf eine kleine Tafel geschrieben hat. Johannes. Ach, Mensch, wenn wir Zeit hätten, ne? Wir müssten eigentlich reden von dem Bußruf. Dieser Johannes, der zieht sich in die Wüste zurück. Wir sagen ja in der Regel, wir sollen eine Gehinkirche sein und keine Kommkirche. Was macht Johannes? Der geht in die Wüste. Und bitte denkt bei Wüste nicht an ganz viel Sand. Die judäische Wüste und die galiläische Wüste ist eher so trockene Steppe, also wo nichts, viel Steine und so. Der geht in die Wüste und vertraut drauf, wenn das, was ich zu sagen habe, relevant ist, wichtig ist, vollmächtig ist, in Exousia, in Vollmacht gesprochen ist, dann werden Menschen kommen. Und die Menschen strömen zu ihm. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Ein wilder Mann, in dem so die Glut Gottes lodert. Der ist in der Wüste und wartet, dass jemand kommt. Und es kommen Menschen. Er ruft sie zur Umkehr, zur Buße. Buße heißt ja nicht sich selber wehtun, ne? Buße, Metanoia, ist Umkehr. Er predigt, er mahnt, er schimpft. Er nimmt kein Blatt vom Mund. Ich weiß nicht, ob das heute die richtige Methode wäre. Wie spricht er die Leute an, wenn die schon mal da sind? Also nicht, hallo, wie schön, dass ihr euch extra auf den Weg gemacht habt, ist so nett, sondern ihr Schlangenbrut, Otterngezücht, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Das war ein harter Klotz. Wir müssten darüber reden, wie er die Menge dann lehrt. Wie er demjenigen sagt, der zwei Hemden hat, gib doch eins dem ab, der keins hat. Er fordert die Zöllner auf, nicht mehr als den vorgeschriebenen Zoll zu nehmen. Er ermahnt Soldaten, ey, seid nicht so gierig, erpresst euch nicht Geld, seid zufrieden mit eurem Sold. Als Zeichen der Umkehr nimmt er die jüdische Reinigungspraxis des Waschens und Untertauchens in lebendigem Wasser auf und taucht, döppt die Menschen. Döppen, also untertauchen, tunken. In den USA gab es eine Bewegung, die hießen bewusst die Tunker, oder? The Dunkers. The Dunkers. Ich kenne das nur vom Keks, ne? Den tunke ich. Die haben Menschen getunkt, als Zeichen der Umkehr an der Stelle. Und dann habt ihr das vor Augen? Eigentlich müssten wir darüber reden. Ne? Die Leute denken ja, er ist der Messias. Und dann sagt er, nee, ich tauf euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann sieht er diesen, dem er nicht wert ist, die Schuhriemen zu lösen. Und dann soll der den taufen. Und der will gar nicht. Und er sagt, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Hier stimmt doch was nicht, Jesus. Aber er ist gehorsam, weil Jesus gehorsam sein will. Und Jesus sagt, ich will alle Gerechtigkeit erfüllen. Komm her, mach deinen Job. Mach deinen Job. Und jetzt müssten wir darüber reden, was für ein prophetischer, heiliger Zorn in ihm auftauchte, als er plötzlich mitbekam, dass Herodes, also nicht der erste König Herodes, sondern einer der Söhne, die Frau seines Bruders heiratet, und der predigt dagegen an. Ja, und dann kommt er dafür ins Gefängnis. Und letztlich, aufgrund von der Lüsternheit des Königs, wird ihm der Kopf abgeschlagen. Ach, über alles müssten wir reden, ne? Können wir ja nicht. Haben wir ja auch nicht. Ne? Aber das müsste man jetzt alles mal angucken. Von ihm sagt Jesus selbst: Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgeht in die Wüste? Einen Propheten? Ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen, aber noch mehr als das. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber, jetzt wird es für uns relevant, der aber, der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er, sagt Jesus. Dieser Mann ist geschickt worden, von Gott gesandt, mit einem Auftrag, mit einem ganz einfachen Auftrag, nämlich zu bezeugen, einfach zum Zeugnis zu kommen. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glauben. Johannes ist ein Zeuge des wahren Lichts. Und darüber ging ja auch die letzte Predigt hier in der Gemeinde. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Deswegen war in unserem Vers 9 auch die Rede davon: Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Jesus, Licht der Welt. Und es kann sein, dass du jetzt schon nichts mehr mitnimmst von der Predigt, und das sei dir auch gegönnt. Ja? Finde ich nicht schlimm. Bitte nimm noch den einen Satz mit. Jesus, Licht der Welt. Wenn das in deinem Leben wichtig wäre und für dich Relevanz hätte, dann dürftest du leben in einem Leben, in dem es keine Dunkelheit mehr gibt, die nicht von der Macht einer unendlichen Liebe erstrahlt wird. Dann könntest du auch die Dunkelheiten dieser Welt und auch die Dunkelheiten in deinem Leben ertragen. Du musst sie nicht gutheißen, du musst sie nicht begrüßen, aber du kannst sie in Geduld und Demut ertragen. Jesus ist das Licht der Welt. Wer sich dem anvertrauen kann, wird erleben, dass Leben dort herrscht, wo vorher Tod war, und dass Helligkeit ihn umgibt, wo früher nur Dunkelheit war. Und dass Jesus das wahre Licht sei, das ist für heutige Ohren eine Provokation. Denn Jesus sagt ja damit: Naja, ich bin das wahre Licht, das andere sind nur Funzeln. Das ist ein exklusiver Anspruch, ein Absolutheitsanspruch. Das erträgt die heutige Zeit nicht gerne. Damals war das aber auch eine Provokation, wenn da plötzlich einer steht und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Denn wir haben ja eben in dem Vers für die Geburtstagskinder gehört: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27. Diejenigen, die von diesen Worten Jesu gehört haben und sie gelesen haben, kannten ja diesen Psalm 27. Und in dem Psalm 27 ist an der Stelle, wo wir jetzt in der Lutherbibel das große H-E-R-R, Herr, lesen, an dieser Stelle steht im hebräischen Text dieses Tetragrammaton, die heiligen vier Buchstaben, J-H-W-H, J-H-W-H. Die Juden sprechen es bewusst gar nicht aus, sondern sagen an der Stelle immer Adonai oder Hashem, der Name. Der Name ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Oder sie sagen Adoshem, ein Wort, das ganz bewusst nichts bedeutet, sondern nur heißt, ist ein Platzhalter für die Heiligkeit Gottes. Und jetzt stell dir vor, du bist jemand, der diesen Psalm auswendig kennt, und plötzlich steht einer auf und sagt: Ich bin Licht. Ich bin das Licht der Welt. Da muss man doch auf die Idee kommen. Meint er, er selber ist Adonai? Was ist denn das für eine Provokation? Jesus sagt: Ich bin das Licht. Er sagt ja auch: Ich bin der gute Hirte. Jesus provoziert. Es ist ja immer die Frage, wie wir etwas deuten, wie wir Jesus deuten. Ist er Licht, ist er Logos, ist er Hirte, ist er Leben oder ist er einfach nur, ja, netter? Nett ist ja auch schön, ne? Es ist immer die Frage, wie wir etwas deuten. Zum Beispiel, ich habe ja voller Überraschung gesehen, dass ihr dort Kerzen habt. Wo steht denn das Wort Kerze in der Bibel? Hä? Hä? Ihr wollt doch eine biblische Gemeinde sein. Es gibt ja Gemeinden, die bewusst auf Kerzen verzichten, weil sie sagen, das sei heidnisch. Nur die Heiden würden Talgzylinder anzünden. Ne? Das ist natürlich seltsam, denn das Wort Beamer oder Gesangbuch gibt es in der Bibel auch nicht an der Stelle. Es ist immer die Frage, wie wir etwas deuten. Kerze ist natürlich, kann eine Opfergabe sein für eine heidnische Gottheit. Natürlich, kann sein. Wir müssen aber nicht jeder Person, die im christlichen Kontext eine Kerze anzündet, unterstellen, dass das ein Heide sei, der jetzt einem Götzen opfert. Wir müssen auch nicht jedem Katholiken, der in einem Dom eine Kerze anzündet, direkt Heidentum unterstellen oder Götzendienst, sondern können sagen, es kommt darauf an, wie du es deutest. Kein Katholik kommt auf die Idee, dass das Anzünden von einer Kerze im Materialwert von 30 Cent ihm einen Lottogewinn verschafft, wenn er dann betet. So dumm sind die Menschen nicht, hoffe ich. Sondern es kann ja auch sein, dass es heißt, ich zünde eine Kerze an, um Licht zu verbreiten. Ich zünde eine Kerze an als Symbol für mein Gebet. Ich freue mich darüber, dass wenn ich die Kirche verlassen habe, die Kerze noch brennt. Da freue ich mich drüber. Jede Kerze im christlichen Kontext ist, wenn ihr das so deuten wollt, und die Kirche Jesu Christi hat das die meisten der 2000 Jahre so gesehen, jede Kerze, die im christlichen Kontext entzündet wird, ist ein Symbol dafür, dass Jesus Licht der Welt ist. Jede Kerze, die angezündet wird, ist ein Verweis auf Johannes 8 und auf die Auferstehung Jesu von den Toten. Deswegen, wenn du das nächste Mal eine Kerze anzündest, ich würde mir das so wünschen, dass du in dem Moment auch so zum Quietscher im Kopf hörst, so quietsch, ach, guck mal, Johannes 8, Jesus ist das Licht der Welt. Wenn du das nächste Mal im Beruf, in der Firma, in der Schule, wo auch immer, in der Nachbarschaft, eine Person siehst und siehst eine Kerze brennen und sei es eine Lichterkette, das ist die Gelegenheit. Du könntest sagen, ey, weißt du was, im Gottesdienst habe ich gehört, diese Kerze, die du da anzündest gerade, das ist ein Hinweis auf Jesus, ist Licht der Welt. Wusstest du das? Wusstest du nicht? Nee, ich kann dir doch zeigen, wo das steht. Guck mal hier, Johannes 8. Ne? Also nutzt die Gelegenheiten. Jesus ist das Licht der Welt. Es kommt darauf an, wie wir es deuten. Deuten ist so wichtig. Nur ein Impuls, könnt ihr in Ruhe drüber nachdenken. Möchtest du eigentlich Gott deuten auf dem Hintergrund deines Lebens, der Niederlagen und der Triumphe deines Lebens? Deutest du Gott vor dem Hintergrund deines Lebens? Oder deutest du dein Leben, die Niederlagen und die Triumphe deines Lebens auf dem Hintergrund eines liebenden, heiligen und gerechten Gottes, der in Jesus gekommen ist, um alles zu tun, um dich heimzulieben? Die Frage ist, wie du deutest. Johannes kam ganz bewusst zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeuge, sodass alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern sollte zeugen von dem Licht. Johannes war nicht das Licht. Johannes ist nicht. Und wenn über dich jemand schreibt, was du nicht bist, ja hier Stefan, ich weiß nicht, haben wir einen Stefan hier, ist ja egal. Stefan ist nicht das und er ist nicht das und er ist nicht das. Und wenn das alles positive Eigenschaften sind, die jetzt aufgezählt worden sind, dann wirst du dich wahrscheinlich verletzt fühlen, ein bisschen gekränkt. Ständig sollen wir etwas sein, wir sollen leistungsfähig sein, interessiert und interessant, engagiert, liebevoll gebildet, fachkundig, pädagogisch sensibel, sparsam, aber auch großzügig. Und in der Gemeinde natürlich fromm, fleißig, bibelkundig, reich an guten Taten. Immer mehr Druck baut sich auf. Auch in Gemeinden, klar. Wir sind nur Menschen, ne? Paulus nennt das Gesetz. Das ist Gesetz. Das heißt, wir machen uns ein Ideal. So müssen wir sein. Und wir werden daran kaputt gehen. Das sagt auch der Paulus. Und wie wohltuend ist es dann, diesem einmal Recht zu geben, indem man dann sagt, ja, ich sollte sein, aber ich bin nicht handwerklich begabt. Ich sollte es sein, ich bin aber nicht besonders musikalisch. Ich bin nicht besonders gastfreundlich. Ich bin nicht besonders kontaktfreudig. Ja, ich bin nicht besonders missionarisch begabt. Ich bin eigentlich immer nur paralysiert. Mir fällt da gar nichts ein. Jede Negation, jedes Mal, wo du auch zugibst, was du nicht bist, was du nicht kannst, jedes Mal erlebst du auch Befreiung. Es ist ein kleines Sterben, ja, es ist ein kleines Absterben. Es ist ein Absterben all der Sehnsüchte und Wünsche an sich und das eigene Leben. Aber es ist ein heilsames Absterben. Paulus spricht davon, ich bin dem Gesetz gestorben. Es ist ein Absterben dem gesetzlichen Anspruch an eine unfromme, aber auch an eine fromme Selbstoptimierung, an so eine toxische Selbstoptimierung, die wir pflegen, in und außerhalb der Gemeinden. Das tut so gut, wenn man mal sagt, was man nicht kann. Es tut auch total gut, wenn man mal zugibt, was man nicht will. Menschen in Orientierungsphasen tut es so gut, einmal auszusprechen, was will ich eigentlich nicht? Das nicht, das nicht, okay. Dann wird deutlicher, was du willst. Johannes ist eben nicht das Licht. Gerade weil er A nicht ist, kann er B ernst nehmen. Johannes Auftrag war, zu zeugen. Also nicht Kinder, ne, sondern bezeugen. Also von Jesus reden, für ihn da sein. Er soll zeugen. Ich bin, sagt er, die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Wie es in Jesaja steht. Das ist der Ruf eines Herolds, eines Mannes, der dafür zuständig war, dass wenn ein Herrscher kam, die Straße sauber gemacht wird, Steinchen weggenommen worden sind, im Extremfall tatsächlich Anhöhen aufgeschüttet worden, damit der Herrscher einziehen kann. Ebnet, macht eben. Johannes war nicht das Wort, nicht das Licht, er war nur ein Hinweis, nur eine Stimme. Passt das mit dem Kreuz so etwa? Okay. Johannes war nicht das Wort, nicht das Licht, er war nur eine Stimme, er war ein Hinweis. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Märtyrer. Märtyrer sind Menschen, die Jesus bezeugen. Martyrio heißt, ich bezeuge, ich bekenne. Und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem Leben. Man muss dazu nicht erst sterben, um Märtyrer zu sein. Das kann es aber bedeuten. Wir sind berufen, Jesus Christus zu bezeugen, jeder auf seine Weise. Was macht ein Zeugen aus? Ein Zeuge steht mit der gesamten Integrität, mit dem gesamten Vertrauen, das seiner Person entgegengebracht wird, für die Dinge, die er bezeugt, für die Wahrheit, die ihn ergriffen hat. Das ist ein Zeuge. Wir erleben das. In abgewandelter Form, wenn ihr mit einem Sachverständigen zu tun habt, Kfz zum Beispiel, Heizung, Klima, die sind vereidigt. Das heißt, ein vereidigter Sachverständiger steht mit seiner gesamten Person, nicht nur mit seinem Wissen, sondern mit der Würde seiner Person für den Rechtsspruch, den er dann gibt. Vor Gericht steht ihr natürlich auch da, mit der gesamten Würde eures bisherigen Lebens. Deswegen ist beim Zeugen wichtig, was er tut und was er nicht tut. Mehrfach vorbestraft wegen Betrug. Euer Zeugnis ist interessant, aber nicht schwerwiegend höchstwahrscheinlich. Da muss man immer mal gucken. Als Zeuge legst du das ganze Gewicht deines Lebens in die Waagschale. Es wird abgewogen, ob man dir glaubt, ob sich die Waagschale zu deinen Gunsten senkt und ob man dir Glauben schenkt. Glaube wird geschenkt. Ist das nicht schön im Deutschen? Man schenkt Glauben. Wenn du als Christ jemanden bezeugen sollst, dass du im Leben und im Sterben auf Jesus Christus vertraust, dann sollst du doch nicht beweisen, dass Jesus Christus der Weg ist. Du sollst doch, das ist doch vollkommen unmöglich, kann doch gar nicht sein, sondern du sollst einfach nur mit eigenen Worten, notfalls mit Worten, mit deinem ganzen Leben bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Dein ganzes Leben wird betrachtet. Wie redet er? Wie handelt er? Wie geht er mit Streit um? Wie geht sie mit Schwierigkeiten um? Wie geht sie eigentlich damit um, wenn Dinge wirklich schief gehen? Wie geht er mit Niederlagen um, mit Verlust? All das ist plötzlich relevant, wichtig, interessant. Wir sind als Zeugen Jesu eben, ist das noch da? Ja, gut. Wir sind als Zeugen Jesu, man merkt das eben gar nicht, ne? Ist ja verrückt. Wir sind als Zeugen Jesu wandelnde Hinweisschilder mit allem, was wir tun. Jetzt könntest du ja sagen, oh, das stresst mich aber total. 24 Stunden, die ganze Zeit Zeuge sein. Jesus, könnte ich nicht mal kurz so mal, ich bin in einer Stunde wieder da. Ja? Ich mache mal eine Stunde Privat-Tim. Also ich bin jetzt mal eine Stunde privat. Ich melde mich aber wieder. Ich kann ja das Bedürfnis verstehen. Gleichzeitig kannst du dir wünschen, dass Jesus sich für eine Stunde abmeldet? Oder Jesus sagt, du, die nächsten 14 Tage bin ich mal nicht für dich da. Ich brauche mal eine Auszeit. Ja, mir wird das auch, gerade mit dir, boah, du bist so anstrengend, Alter, du bist so anstrengend. Ja, aber kein Ding, ich bin für dich da. 14 Tage, ja, gönn mir das mal. Das wollen wir doch auch nicht. Ja, es kann ein gewisser Druck sein. Es kommt darauf an, wie du es deutest. Und ob du dich einladen lässt, auf Gott zu vertrauen. Gott ist Gott und er wird doch wohl seine Ziele mit dir erreichen. Sag mal, an was für einen Gott glauben wir denn? Wenn wir uns keine Mühe geben und Vollgas geben, dann sitzt Gott da und sagt, weiß ich auch nicht weiter. Gott ist Gott und er wird seine Ziele erreichen. Ob er das mit dir macht, ob er das durch dich macht oder ob er das trotz dir macht. Gott ist Gott. Und er hat sich entschlossen, in Jesus Christus, im Leben, Sterben und Auferstehen seines Sohnes, diese Welt zu lieben. Und er schafft das. Deswegen, bleib mal locker. Ne? Entspann dich mal, vertraue auf Gott und lebe dein Leben. Lebe dein Leben so schön und ehrlich. Wein die Tränen, die geweint werden müssen und lach dir die Lachfalten, die gelacht werden müssen. Und es wird ein Hinweis sein auf Jesus Christus. So segne uns Gott in dieser Adventszeit. Wir wollen uns genießen, noch viele Kerzen anzuzünden. Amen.